herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu einer neuen Folge von IF, der Podcast für alternative Investmentfonds. Heute mit dem Thema Neobroker, Börsenhandel zum Nulltarif, bringt das Groß- und Direktbanken eventuell in Bedrängnis? Hier habe ich heute einen sehr kompetenten Gesprächspartner, der direkt, was das Thema angeht, an vorderster Front mitspielt, Herr Thomas Soltau. Er ist seit 2006 bereits Teil der Wall Street Online Familie, ist mittlerweile Vorstand von Wall Street Online Capital AG und die wiederum die Marken Smart Broker und Fonds Discount betreibt. Herzlich willkommen, Herr Soltau.
Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Herr Soltau, ich möchte auch direkt mit Ihnen ins Gespräch einsteigen. Smart Broker hatte ja vor kurzem Geburtstag, das heißt, Sie blicken jetzt auf eine zweijährige Historie zurück. So weit zurückgehen möchte ich gar nicht, aber vielleicht vorab die erste Frage: Wie war denn das abgelaufene Jahr für Sie als Neobroker und im Speziellen für Smart Broker?
Ja, es war natürlich grandios. Ja. Wir haben ja grundsätzlich was anderes erwartet, als wir mit dem Produkt live gegangen sind im Jahr 2019. Wurden ja dann 2019, 2020 doch von der Pandemie überrascht und von einer deutlich stärkeren Nachfrage nach den Neobrokern in dem Segment. Und gerade in 2020 hat das Jahr schon ja gut begonnen, weil die Presse ja sehr, sehr stark zum Thema Meme-Stock-Aktien und andere Sachen wiederum sehr viel informiert hat, sehr viel berichtet hat und natürlich für Aufmerksamkeit besorgt hat in dem Thema. Gleichzeitig merken wir natürlich, dass es eine nachhaltige Nachfrage zum Thema Geldanlage gibt in Form von Wertpapieren und Co. Und sich das natürlich bemerkbar macht im Kundenwachstum und in der Aktivität unserer Kunden. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, dass es natürlich zur Mitte des Jahres hin ruhiger geworden ist. Also wenn wir jetzt mal uns im März 2020 anschauen würden und vor allem dann im Januar 2021 waren es schon extrem Monate, wo es extrem gut gelaufen ist für alle Beteiligten im Markt. Und das hat sich ein bisschen beruhigt und ist wieder zu einer gewissen Normalität zurückgekommen, wobei diese gewisse Normalität immer noch auf einem sehr, sehr hohen Niveau ist. Ne? Also nichts im Vergleich zu vor 2020. Ja. Also insofern sehr erfreulich.
Wie erklären Sie sich diese Schwankung, dass Sie da gewisse Monate hatten, wo extrem viel gelaufen ist und es sich jetzt wieder zur Normalität hin entwickelt hat?
Ja, ich will jetzt nicht von Hype sprechen, ne? Aber wenn wir jetzt zum Beispiel auf die Covid-Situation zurückblicken, war das ja tatsächlich so ein einmaliges Event im Sinne von, die Börsen haben ja sich um 20-30% korrigiert aufgrund gewisser Meldungen, die halt im Zusammenhang mit Covid standen. Gleichzeitig haben aber die Investoren im Markt erwartet, dass dieser Rutsch der Börsen sehr kurzfristig ist, einfach weil man dann eine Impfung erwartet, weil man eine schnelle Lösung dieses Covid-Problems weltweit erwartet hat. Und dadurch getrieben sehr, sehr viele Menschen in diese Aktien investiert haben und in Wertpapiere generell investiert haben, also auch Fonds und ETFs. Auf der anderen Seite das auch belohnt wurde, weil ja direkt danach die Börsen auch sehr gut gestiegen sind, ja, und sich das auch insgesamt sehr gut entwickelt hat. Auch gesamtwirtschaftlich, ich sag mal so, der große, große Schaden ausgeblieben ist, der zumindest bisher ausgeblieben ist, der von vielen vorhergesehen wurde im Zusammenhang mit der Covid-Krise. Und ich sag mal so, natürlich, wenn man jetzt so eine Erfahrung macht und dann auch positiv investiert und sofort quasi belohnt wird, dann auch entsprechend daran fortzuführen und weiter zu investieren, ist, glaube ich, logisch und in der Natur der Sache. Insofern ist das sicherlich dadurch hauptsächlich getrieben. Wir merken aber auch, dass natürlich im Niedrigzinsumfeld, was wir ja haben, bis hin zu den Negativzinsen, das ja auch ein Treiber ist, die Kunden zu, oder dass sich Kunden und Menschen damit beschäftigen, mehr in Wertpapiere zu investieren und Alternativlösungen zu suchen, die man dann eben nutzen kann, abseits des Tagesgelds, wo ich dann im Zweifel noch Zinsen zahlen muss, statt welche zu bekommen. Und das sind so sicher so die Haupttreiber. Und so kleinere Bereiche, würde ich sagen, es müsste aber künftig einen größeren Bereich haben, ist das Thema Rente. Also auch da muss natürlich vorgesorgt werden, da muss viel gemacht werden. Dieses Bewusstsein steigt auch mehr und mehr. Da hat ja letztens die Politik auch dazu beigetragen, indem sie ja die Aktienrente mit in den Fokus genommen hat. Und insofern sind wir sukzessive da auf einem, glaube ich, ganz guten Weg, dass es auch eine nachhaltige Entwicklung im Markt ist.
Sie sprachen ja schon von verschiedenen Einflüssen, die letztendlich den Hype, den Sie gerade beschrieben haben, so ein bisschen vorangetrieben hat. Das bleibt ja grundsätzlich im Markt meistens nicht unentdeckt. Die es vorher nicht erahnt haben, kriegen dann spätestens irgendwann den Beweis geliefert. Die Zahlen sind ja auch dann irgendwann transparent und man kann ja auch sehen, was so im Markt passiert. Wie hat sich denn der Wettbewerb rund um die Discount-Broker entwickelt?
Ja, ich glaube, im Allgemeinen hat sich das für alle gut entwickelt. Also alle Marktteilnehmer haben entsprechend an diesen Bereichen partizipiert. Ich würde sagen, die Neobroker haben überproportional partizipiert. Aber wenn ich jetzt auch auf die klassischen, in Anführungsstrichen, Online-Broker schaue, wie eine Comdirect, wie eine DiBa, ne, ein Consors, auch die haben sich ja alle offensichtlich gut entwickelt und sehr, sehr gut performt, viele Neukunden generiert. Insofern, ich glaube, das ist ein Gesamtmarktthema. Und wenn man so ein bisschen auf die Zahlen schaut, wie viele Leute sind denn eigentlich überhaupt in Aktien investiert, dann sieht man auch sehr, sehr schnell, dass noch sehr, sehr, sehr viele Menschen es gar nicht sind. Das heißt, der Markt ist ja noch vor uns. Und wir reden jetzt nicht unbedingt davon, dass wir nur von einer Umverteilung sprechen, von den Haus- oder klassischen Online-Banken hin zu uns, zu den Neobrokern, sondern dass wir eben das vielleicht als kleine Verschiebung miterleben und das sicherlich auch ein Trend sein wird. Aber viel, viel wichtiger ist der Markt nach vorne, dass viele, viele, viele Menschen, die heute damit noch gar nichts zu tun haben, auch in diesen Bereich investieren werden, sodass wir natürlich da allesamt im Markt gut partizipieren. Ja, die Neobroker haben sicherlich natürlich getrieben durch ihre, ich sag mal so, einfache Möglichkeit, Geld zu investieren, indem es halt wenig Hürden gibt und das alles sehr verständlich und sehr, sehr lean ist. Ja. Und eben auch aufgrund der günstigen Kostenstruktur sorgen die natürlich dafür, inklusive mit uns zusammen, dass wir hier auch vorankommen und natürlich auch noch andere Kundengruppen gewinnen, die jetzt vielleicht eine Hausbank nicht mehr gewinnt.
Sie haben jetzt schon beschrieben, dass es ja, wie gesagt, ein sehr starker Wachstumsmarkt ist und Sie ja auch in den 2 Jahren wirklich stark gewachsen sind. Mit wie viel Personalbedarf geht sowas denn grundsätzlich einher? Und wie schwierig ist es eigentlich, in so einem Marktumfeld dann auch geeignetes Personal anstellen zu können, finden zu können überhaupt erstmal? Ist der Markt da breit gestreut oder ist das wirklich die Suche nach der berühmten Nadel im Heuhaufen?
Also ich sag mal so, so ein Wachstum geht natürlich mit einem starken Personalbedarf einher, der vielleicht, also der wahrscheinlich auch größer ist, als wir jetzt besetzt haben und besetzen konnten. Das ist klar. Wir sind sehr stark gewachsen, wenn man jetzt nur auf die Wurzel Online Capital AG blickt, die ja den Smart Broker betreibt und die Marke Smart Broker innehält, dann sind wir von Anfang, also Ende 2019 mit 30 Mitarbeitern auf jetzt über 120 Mitarbeiter angewachsen, haben aber im Moment immer noch 40 Stellen offen, ja, und ausgeschrieben. Das heißt, wir suchen natürlich händeringend nach guten Leuten, die uns unterstützen wollen, die Lust haben, dieses Thema voranzutreiben und die Aktienkultur mit uns gemeinsam hier in Deutschland zu stärken und sind auch immer offen für die Gespräche. Wir merken natürlich, dass es schwieriger wird. Ja, gerade hier in Berlin ist natürlich wir sitzen ja in Berlin, haben wir natürlich hier auch eine hohe Konkurrenz, nicht mal nur im Brokerage-Segment, sondern generell im Fintech-Segment und merken natürlich, dass es hier schon ein War of Talents ist. Ja, aber ich glaube, wir sind da sehr gut aufgestellt, sind gut positioniert und haben da auch sehr gute Gespräche.
Vielleicht für die Zuhörer von uns, die sich jetzt die spitze Ohren bekommen haben, dass sie 40 Stellen offen haben. Wenn man sich jetzt bei Ihnen bewerben wollen würde, findet man die Stellen bei Ihnen auf der Homepage oder an wen wendet man sich am besten? Vielleicht können Sie an dieser Stelle direkt einen kleinen Werbeaufruf in eigener Sache starten, um Ihre 40 Stellen vielleicht dann doch noch schnell besetzen zu können.
Ja, gerne, gerne. Also die Stellen haben wir online, die sind tatsächlich auch auf smartbroker.de unter dem Bereich Karriere online. Aber natürlich stehe ich jedem zur Verfügung über LinkedIn oder Co. Kann man mich immer gerne mich anschreiben und dann kann man da drüber sprechen, was für Möglichkeiten bestehen. Und das kann man auch, wenn jetzt die Werbebotschaft und ich den Slot gleich nutzen darf, natürlich auch unabhängig der Stellen, die wir online geschrieben haben, sind wir immer interessiert, mit guten Menschen zusammenzuarbeiten, die Lust haben, hier was zu bewegen. Ja, insofern einfach an mich wenden und dann bin ich da immer mit einem offenen Ohr da.
Wunderbar, sehen Sie, haben wir doch schon in dem Podcast direkt ein Schild aufrufen auch platzieren können. Jetzt haben Sie ja auch schon Corona angesprochen. Natürlich geht man nicht mehr so gerne vor die Tür, man macht nicht mehr so gerne Termine, man trifft sich nicht mehr so gerne. Ist das jetzt wirklich nur Pandemie gefördert, sagen wir mal so, oder ist das einfach ein grundlegender Wechsel in der Aktienkultur, dass man einfach nicht mehr zum Bankberater seines Vertrauens geht und da zweimal im Jahr sein Beratungsgespräch hat und dann hofft, dass er einem in die richtigen Nischen leitet?
Leiten ist das, glaube ich, ein schönes Wort. Ja. Ja, ich würde es mal so sagen, es ist nicht pandemiegetrieben, es ist pandemiebeschleunigt. Ja. Also das haben wir ja vorher schon gesehen, dass das sukzessive in diese Richtung geht und jetzt hat es die Pandemie nochmal stark bekräftigt. Und das sehen wir auch bei Kunden, die jetzt auch zu uns gewechselt sind im größeren Umfang, die ja durchaus auch von Hausbanken zu uns wechseln, die einfach gemerkt haben während der Corona-Pandemie, dass diese vermeintliche Sicherheit, ich habe da eine Filiale, ich kann da hingehen und kann mit jemandem sprechen, dass die, wie gesagt, vermeintlich war. Das heißt, sie haben es im Hinterkopf gehabt, sie haben es aber nie genutzt, die Kunden. Und in dem Moment, wo sie es gar nicht mehr nutzen durften, haben sie auch realisiert, dass sie es eigentlich gar nicht brauchen. Ja, und das hatte halt zur Folge, dass die Kunden sich natürlich viel, viel stärker selbst damit beschäftigen, mehr online darüber nachschauen, nachprüfen und nachlesen und dann auch ihre Entscheidung zu treffen, wie sie entsprechend investieren. Insofern glaube ich schon, dass das ein sehr, sehr großer, nachhaltiger Trend ist, der sich jetzt beweisen wird. Und da sehen wir natürlich auch immer mehr, dass Content auch mehr und mehr eine Rolle spielt. Das heißt, immer mehr natürlich auf der Brokerage-Seite, aber auch bei den Finanzportalen und bei den YouTube-Kanälen und so weiter und so fort, dass immer wichtiger ist, auch Inhalt zu platzieren. Ne? Nicht nur Werbung, nicht einzelne Produkte, sondern wirklich Inhalt, woran die Kunden dann auch sich bereichern können, wo sie lesen können, wo sie lernen können, wie sie mit den Produkten umzugehen haben. Insofern glaube ich, das ist eine Nachhaltigkeit, die werden wir sehen. Und der Berater wird sicherlich in der Filiale, ich will nicht sagen überflüssig werden, es wird weniger in Anspruch genommen werden. Und es werden sicherlich neue Konzepte kommen, wo man sich überlegen muss, ob diese Beratungskultur, so wie sie früher aussah, auch in der Zukunft noch aussehen wird. Ich glaube, ganz ohne Beratung wird es nicht gehen. Ja, beziehungsweise vielleicht auch anders gesagt, nicht ganz ohne Betreuung der Kunden. Und es wird dann vielleicht irgendwann hybride Modelle geben, wo man zwar digital abschließt, aber trotzdem am Telefon oder per Videochat noch jemanden spricht und sich mit dem austauscht. Und es wird sicherlich immer noch Menschen geben, die auch Leute vor Ort haben möchten, mit denen sie sich dann vertrauensvoll austauschen. Aber ich glaube eher, das wird weniger werden.
Ist das eine Frage des Alters? Ist das eher die jüngere Generation, die sowieso, wie Sie eben schon ansprachen, auf YouTube und sonst wo unterwegs ist und sich dort auch informiert? Ist das eine Altersfrage? Kann man das irgendwo messen?
Also ich würde das nicht ganz so pauschal beantworten, die Frage. Per se würde ich sagen, natürlich, je jünger die Kunden sind, desto klarer ist, dass sie definitiv gar keinen Touchpoint brauchen im Sinne von Kontakt zu einem Menschen. Ne? Warum? Weil wenn sie an die, quasi die jüngere Generation denken, da denke ich jetzt mal so unter 30, dann ist es ja schon so, dass da in der Regel sogar schon jemand erschreckt ist, wenn das Telefon klingelt, weil es nicht vorher per WhatsApp angekündigt war. Ja? Oder überspitzt gesagt. Ne? Also man merkt halt schon, dass natürlich da eine ganz andere Kultur herrscht und auch die Erwartungshaltung nicht da ist, wenn ich jetzt online irgendwas kaufe, dass ich dann mit jemandem spreche. Das ist einfach eine andere Generation, die anders aufwächst und die dieses Thema gar nicht mehr kennt. Ja, bei den älteren Generationen, das ist sicherlich eher so, dass das, ich sag mal so, ein Wechsel ist, ein Wandel, der da stattfindet. Von dem Thema, wie ich es gerade beschrieben habe, dass man es vielleicht mal früher brauchte, vielleicht auch, weil es gar nicht anders ging. Und man jetzt sukzessive erkennt, dass es in der Zukunft eigentlich nicht mehr benötigt wird, weil man es anders regeln kann und sich anders informieren kann. Und wir sehen ja auch, ich meine, wir sind ja auch einer der Neo-Broker und werden auch so dargestellt, auch wenn wir ein viel, viel breiteres Produkt haben als die klassischen Neo-Broker. Und wir sehen natürlich schon, dass unsere Durchschnittskundschaft, ich will mal sagen, auch älter ist. Also wir sind jetzt im Durchschnitt bei 43. Das ist natürlich immer noch ein jüngerer Durchschnitt im Vergleich zu den ganzen anderen Banken, die wir so kennen und wo wir die Zahlen kennen. Aber auf der anderen Seite ist es jetzt auch kein Durchschnitt von 25 oder 30. Ne? Also insofern merkt man schon, dass der Trend da auch in die Richtung geht.
Sie haben eben schon soziale Medien, YouTube und so weiter angesprochen. Ich möchte gerne ein Zitat mal in den Raum stellen und dann aufgrund dieses Zitats mal von Ihnen hören, wie wichtig Online-Werbemaßnahmen für Ihr Unternehmen eigentlich ist. Das Zitat heißt: Wir erreichen Neukunden über Instagram, die 75.000 Euro investieren. Das sagte der Solidwest-Chef Sebastian Hasenack im Financial FEB Podcast. Wie stehen Sie zu Online-Werbemaßnahmen? Hat das diese Reichweite? Hat das diesen Impact, wo Sie sagen, alles andere benötigt man eigentlich nicht mehr, wenn man sich da gut platziert, gute auch Erklärvideos vielleicht zur Verfügung stellt, ist das vollkommen ausreichend. Und danach laufen einem gerade die affine Social-Media-Generation die Türe ein.
Ich würde da sogar die Gegenfrage stellen, warum denn nicht? Ja. Naja, es ist ja also genau, also die Frage kommt ja irgendwo her, die Sie da stellen. Und die Frage hören wir ja auch öfter. Ne? Ist das über die Social Media, ist es über die Online-Kanäle überhaupt möglich, Kunden in dieser Größenordnung zu gewinnen? Und ich frage mich dann immer, warum nicht? Weil diese Kunden sich ja genauso im Internet bewegen, wie es der etwas nicht so vermögendere Kunde tut, ja, in dieser Klasse. Insofern natürlich geht das. Natürlich ist das darüber auch darstellbar und wir sehen es ja auch bei uns. Wir haben auch durchaus Kunden im sehr, sehr, sehr hohen mehrstelligen Millionensegment, die auch Kunden bei uns sind und die entsprechend sich positioniert haben, die also auch so ein Produktangebot nutzen, obwohl das vielleicht eher Kunden sind, die im Private Wealth Management bei klassischen Privatbanken quasi sich aufgehoben fühlen, zumindest in der Theorie. Ja. Insofern, also das öffnet natürlich auch unser Produktspektrum, diese Kunden die Möglichkeit, entsprechend günstiger zu agieren und Geld zu sparen im Vergleich zu anderen Lösungen. Und jetzt gesprochen auf die Werbekanäle, die man so ansprechen kann. Man muss halt darauf achten, dass man das quasi, wie soll ich es formulieren, dass man es am besten finanziert bekommt. Natürlich ist Online-Werbung auch teuer. Also es ist ja früher mal so gewesen, dass man behauptet hätte, dass die Online-Werbung eigentlich die günstigere Werbung ist. Das ist ja nicht richtig. Ne? Wenn man gezielt steuert, dann kann die auch durchaus teuer werden. Aber es kann immer noch sehr lohnenswert sein, wenn man entsprechend die richtigen Kunden dann gewinnt und anspricht mit diesen entsprechenden Maßnahmen. Insofern würde ich das schon auch weiterhin bekräftigen, was der Herr Hasenack da gesagt hat. Das geht auf jeden Fall. Man muss halt nur die richtigen Strategien haben.
Ja, jetzt muss ich mal einen kleinen Schwenk in die Vergangenheit machen. Als ich damals von Hamburg nach München umgezogen bin, das Erste, was ich am Telefon hatte, nach 2, 3 Tagen in meinem neuen Job, war der Bankberater des deutschen großen Bankhauses, wo ich mein Konto hatte, der mich direkt mal zum Gespräch gebeten hat, um mir eben auch irgendwo irgendwelche Anlagetipps zu geben. Natürlich ging es dann um den klassischen Bausparvertrag und die Lebensversicherung, wo man da direkt so ein bisschen, also ich saß da zumindest damals so ein bisschen eingeschüchtert mit so einem leicht schlechten Gewissen, ich hätte niemals gesagt, nee, das ist ganz schlimm und ich möchte irgendwas mit Aktien machen, dafür kannte ich mich auch viel zu wenig aus. Das war für mich schon eine gewisse Hemmschwelle, da es da ja wirklich in erster Linie, da gab es ja das Online-Banking noch nicht, wie es das heute gibt. Es war für mich also schon so eine gewisse Hemmschwelle, mich da über eine gewisse Risikoschwelle hinwegzusetzen, möchte ich das mal bezeichnen. Jetzt kann man kostenlos bei Ihnen ordern und diese Hemmschwelle, dass da jetzt jemand vor mir sitzt, der mir zweimal auf die Finger haut und sagt, mach das nicht, das ist ganz gefährlich, ist dann ja nicht mehr da. Verleitet dieses kostenlose... Die kostenlose Möglichkeit zu ordern, eventuell auch zum Zocken oder Risiken einzugehen, die einem der ältere Herr, der einem gegenüber sitzt, dann gesagt hätte, nein, 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 ganz böse, mach das nicht.
Ja, also ich glaube, das ist keine Frage der, ich glaube, das ist keine Frage der Kosten mit Blick auf den Umstand hier. Weil am Ende, ob ich jetzt, wenn ich mal so auf die Gesamtlandschaft der Broker schaue, ob ich jetzt 5 Euro zahle, 0 Euro oder am Ende 20 Euro für die Order, wenn ich für 20.000 Euro handeln will, ist es nicht wirklich der Riesenträger. Es ist natürlich eine Ersparnis, die ist auch nicht unwesentlich, wenn man das oft genug macht. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt sagen würde, das verleitet mich dazu, dass ich jetzt groß zocke, weil ich jetzt hier irgendwie 5 Euro gespart habe pro Order. Ja, die Frage würde ich eher in die Richtung schicken, zu sagen, wie ist denn die Convenience aufgebaut? Wie einfach kann ich denn handeln? Wie bewusst bin ich mir denn dessen, was ich da gerade tue? Ja, und das ist, glaube ich, eher die Frage, die man dann stellen muss und wo man auch für die Zukunft schauen muss, wie wir Broker uns alle aufstellen, um es dem Kunden natürlich auf der einen Seite so günstig und einfach wie möglich zu machen, Wertpapiere zu investieren, damit er sich eben auch traut, damit diese Hemmschwellen fallen. Das ist ja quasi unsere Leidenschaft, daran sitzen wir ja auch. Gleichzeitig aber auch dafür sorgen, dass die Kunden, die es tun, und das, damit meine ich allesamt Kunden, auch verstehen, was sie da tun und das nicht nur einfach so machen, um es mal ein bisschen rumzuzocken und irgendwie gefühlt die nächsten 30% pro Tag mitzunehmen, ja, sondern auch zu wissen, dass ich eine nachhaltige, langfristige Investition durchführe, wo ich dann eben auch sukzessive mit einer 5 oder 6 oder am Ende 8 oder 9% Rendite pro Jahr auch zufrieden und glücklich bin. Das ist, glaube ich, dann die Herausforderung, die wir machen müssen, unabhängig von irgendwelchen Kostenstrukturen. Also das verleitet sicherlich nicht in dem Maße zu einem Zocken, wie es jetzt erwartet wird, an der einen oder anderen Stelle, sondern es ist eher am Ende, wie wir das Produkt aufbauen, wie wir es dann wirklich darstellen.
Bei der Kostenstruktur laufen Sie, also nicht Sie persönlich, aber die Neobroker-Branche generell ja eventuell auch auf eine Änderung zu. Das Vergütungsmodell Payment for Order Flow steht ja aktuell unter Beobachtung von den Aufsichtsbehörden. Da habe ich direkt so eine dreigeteilte Frage zu. Vielleicht fangen wir mit der ersten Frage an. Wie funktioniert das Modell eigentlich? Was ist das? Wie funktioniert das?
Ja, also im Endeffekt ist es jetzt kein Hexenwerk. Mach's mal am Beispiel der klassischen Börsenplätze oder eines Börsenplatzes aus, dass natürlich, wenn ein Kunde eine Order bei einem Broker, und das ist jetzt unabhängig, ob es ein Neobroker oder ein klassischer Broker ist, abgibt und dort sozusagen eine Aktie handelt, dann verdient der Börsenplatz an dieser Order Geld, indem sie zum Beispiel einen Spread hat. Ja, und aus diesem Spread, also heißt die Spanne zwischen An- und Verkauf, sozusagen hat dann entsprechend seinen Profit, der Börsenplatz. Und davon gibt der Börsenplatz einen Teil an den Broker weiter, als Danke für die Durchleitung der Order zu diesem Börsenplatz. Ne, das ist so ganz grob gesprochen, wie das funktioniert.
Was würde denn Verbot des Vergütungsmodells für die Anbieter bedeuten?
Ich bin dankbar, dass Sie nicht gefragt haben, was das für die Neobroker bedeutet, weil das machen momentan irgendwie alle. Was heißt es denn für Neobroker? Aber es ist genau die richtige Frage zu fragen, was heißt es für die Anbieter? Denn am Ende ist es eine wahnsinnig tragweite Entscheidung und Thematik, die nicht nur die Neobroker betrifft, sondern wirklich den gesamten Markt betrifft. Und ich meine, dieses Thema Payment for Order Flow ist auch nichts Neues. Das sehen wir irgendwie seit den 1990er Jahren. Es ist in dem Markt üblich, dass da auch entsprechende Vergütungen fließen. Und im Endeffekt hat dieses Thema ja eigentlich dazu geführt, dass verschiedene Iterationen von Hausbank zu Onlinebank, von Onlinebank zu Neobroker, ja, beziehungsweise von Onlinebank zu Broker und dann zu Neobrokern, da muss man vielleicht auch mal unterscheiden, dann dazu geführt, dass die Gebühren für den Kunden von quasi Jahr zu Jahr gesunken sind, dass es immer günstiger geworden ist, für den Kunden Wertpapiere zu handeln. Auf der anderen Seite sehen wir nicht in diesen 30 Jahren, dass die Spreads sich ausgeweitet hätten, ja, sodass am Endeffekt die Kunden auch keinen Nachteil erlitten haben, sondern tatsächlich nur einen wirtschaftlichen Vorteil davon bekommen haben. Ne? Insofern ist die Diskussion ein bisschen schwierig, die da geführt wird, aber da kann man, muss man halt schauen, wie es am Ende ausgeht und wie das am Ende auch weiter entschieden wird. Die Banken würde schon dahingehend treffen, dass ich glaube, die gesamte Landschaft sich Gedanken machen muss, wie sie, wenn das sich dann entsprechend umstellt, mit dieser fehlenden Einnahme umgeht. Und tendenziell würde es natürlich darauf hinauslaufen, dass es dann der Kunde zahlen muss. Das heißt, es wird zu Gebührenerhöhungen führen, meiner Ansicht nach, für den Endkunden. Und gleichzeitig wird aber der Spread auf der Börsenseite nicht kleiner werden, da bin ich mir auch sicher. Was im Umkehrschluss heißt, der Kunde hat einen Nachteil durch dieses Verbot, ja, aus meiner Sicht. Ja. Aber wir werden sehen, wie sich das entwickelt.
Andere Alternativen jetzt zu einer, ja, dann zu vermutenden Erhöhung der Bankgebühren gibt es dann aus Ihrer meiner Sicht nicht?
Das ist halt am Ende die Frage, wie weit dieses Verbot greift. Ne? Ich meine, es wäre auch denkbar, dass das Verbot gewisse Einschränkungen vorsieht und sagt, wenn der Kunde keine Wahl hat, dann darf das nicht passieren. Aber wenn der Kunde eine Wahl hat, ne? Also der Kunde entscheiden darf, wo er seine Order abgeben will, entweder da, wo er für null handelt und aber eben weiß, dass der Kunde, also dass der Broker eben eine Gebühr bekommt von dem Börsenplatz oder da, wo der Broker gar nichts bekommt vom Börsenplatz und dafür aber der Kunde eine Gebühr zahlen muss, dass man das vielleicht darüber offen gestaltet. Also ich glaube, da kann die EU noch sehr viel spielen und könnte auch sinnvolle Zwischenlösungen schaffen, die dann auch ein bisschen dem gerechter werden, was, glaube ich, der Anspruch der EU ist. Aber dass jetzt sozusagen, ich weiß nicht, Umgehungstatbestände dann angegangen werden, ich wüsste jetzt nicht, wie es sonst ginge, ne? Außer dass wir das beim Kunden belasten. Vielleicht wird es die eine oder andere Hausbank dann für sich vereinnahmen können und sagen können, okay, wir können auch ohne diese Erhöhung damit klarkommen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass die klassischen Online-Banken und Online-Broker und natürlich auch die Neobroker das nicht einfach so können, sondern da muss dann wahrscheinlich eine Gebührenerhöhung einhergehen.
Also das denke ich auch, dass wir dann nicht um eine Gebührenerhöhung bei den Banken drumherum kommen.
Ja.
Das denke ich auch. Wir hatten zu Beginn schon mal kurz über den Wettbewerb gesprochen, der im Markt ist. Jetzt konnte man ja auch der Presse entnehmen, dass N26 im Jahr 2022 auch als Neobroker starten möchte. Das ist ja auch schon ein relatives Gewicht, was da auf den Markt kommt. Wie werten Sie das?
Ja, mit Respekt natürlich. Ne? Also natürlich, ja, ist ja klar. Ne? Also der N26 ist natürlich schon sehr gut entwickelt, hat sich sehr gut aufgestellt, hat ihren Platz gefunden als Banking auf der Banking-Seite. Und ich glaube schon, dass es spannend wird, was sie auf der Brokerage-Seite aufbauen. Und da wird es auch sehr spannend für uns natürlich zu sehen, wie das Modell am Ende aussehen wird. Ja? Ich meine, es gibt ja auch andere, ich sage mal so Neobanken, die jetzt bereits das Wertpapierangebot mit aufgenommen haben, die damit aber nicht ganz so erfolgreich sind. Ja. Und wo man auch sagen muss, an der einen oder anderen Stelle, es gibt auch da Anbieter, die das nicht wirklich als Brokermodell betreiben, sondern eher als ein, ist vielleicht ein falsches Wort, aber Treuhändermodell. Ne? Also da geht es halt über Derivate. Der Kunde hat nie die Aktie wirklich im Portfolio, sondern es wird halt nur abgebildet. Da gibt es halt verschiedenste Konstellationen, die man sich da ausdenken mag. Insofern, ich weiß noch nicht, wie es dann umgesetzt wird bei N26. Ja, da bin ich gespannt. Ich denke, jetzt gesprochen auf uns, und das habe ich vorhin schon gesagt, der Markt ist groß für uns alle. Und da rede ich nicht nur von Deutschland, sondern auch von Europa, aber vor allem auch in Deutschland ist er groß. Wir haben da noch viele, viele Kunden vor uns, die erstmal das Thema Wertpapiere für sich entdecken müssen. Ja, und ich glaube, da hilft jeder Mitstreiter, der uns hier unterstützt im Marktumfeld, das entsprechend, ich sag mal so, salonfähiger zu machen, dieses Thema. Insofern, ist das ein Thema, wo wir jetzt nicht super negativ gegenüber aufgestellt sind. Aber wir gucken natürlich da schon hin und beobachten das, klar.
Sie haben eben schon mal davon gesprochen, dass die Pandemie auch ein bedeutender Treiber war. Jetzt kommt ja noch ein neuer, großes Schwergewicht in den Markt. Sie sagten schon, das kann ja auch zum Vorteil gereicht sein. Das muss ja nicht unbedingt ein Nachteil sein. Glauben Sie, dass die vierte Welle, in der wir jetzt mitten stecken, ähnlichen treibenden Faktor haben wird oder hat sich das in den vorangegangenen Wellen einfach auch ein bisschen abgenutzt, dass da der Hype so ein bisschen verpufft ist und dass der aktuelle Trend jetzt da nicht mehr so stark vorangetrieben wird durch die Pandemie?
Also ich glaube ja, dass die Pandemie langsam sich normalisiert. Das klingt total schrecklich, aber ich glaub, Sie wissen, was ich meine. Ja. Also es ist ein Thema, wo wir jetzt bald uns im zweiten Jahr sind von der Pandemie. Ja, dauert jetzt nicht mehr so lange. Und die Leute gewöhnen sich natürlich an diese Umstände, die damit einhergehen, ja, sei es irgendwelche Lockdowns oder ich kann nicht entsprechend rausgehen, ich kann mich nicht treffen mit den Leuten, wie ich es gerne möchte und so weiter und so fort. Da gibt es ja ganz viele Themen, die die Menschen treffen, ja, auch viele, viele Schicksale. Und insofern merken wir natürlich, dass sich das jetzt nicht mehr so auswirkt, wie es vielleicht bei der ersten Welle oder auch bei der zweiten Welle der Fall war. Wir sehen natürlich verstärkte Nachfrage, das ist normal. Das kann aber auch jetzt aktuell einfach eine saisonbedingte Geschichte zum Jahresende sein. Das ist auch nicht unüblich. Insofern sehen wir das an verschiedenen Stellen, wie sich das entwickelt. Aber ich glaube, das wird die Pandemie selber, das wird eher ein Treiber. Und jetzt wird daraus resultierend, also aus dem, was die Pandemie sozusagen ausgelöst hat, da wird es dann eher spannender zu schauen, wie sich das entwickelt, weil natürlich die Notenbanken jetzt anfangen müssen zu reagieren langsam, weil wir sehen, dass die Inflation doch ganz gut anzieht, ne, und wir nicht wissen, wie sich das weiterentwickelt. Das heißt, da sind viele, viele andere Faktoren gerade im Markt, die, glaube ich, viel bestimmender sein werden im nächsten Jahr, als die Pandemie für sich genommen.
Ich finde, wir haben schon sehr viel jetzt rund um Neobroking und um das ganze Thema, was das Ganze vorantreibt, wie der Markt gestaltet ist, was für Schwierigkeiten aktuell bestehen oder auch nicht Schwierigkeiten, was positiv zu werten ist. Vielleicht abschließend für Sie noch eine Frage. Was erwarten Sie von Smart Broker in den nächsten 2 Jahren? Und das frage ich nicht ganz ohne Hintergedanken. Sie hatten jetzt die 2. Kapitalerhöhung. Was ist der Hintergrund und was machen Sie mit dem Geld? Wie sehen Ihre Pläne aus für die nächsten 2 Jahre?
Ja, also die Kapitalerhöhung war ja mehr oder weniger eine fast interne Kapitalerhöhung, ne? Also die Wurzel Online Capital AG als Smart Broker Betreibergesellschaft gehört ja zu über 95% der Wurzel Online AG. Und die Wurzel Online AG hat entsprechend der Wurzel Online Capital AG über die Kapitalerhöhung die nötigen Mittel zur Verfügung gestellt, damit wir eben unseren Wachstumskurs vorantreiben können, ne? Also im Endeffekt ist das jetzt einfach, sind das die Mittel, die wir jetzt brauchen, um uns entsprechend zu entwickeln, um natürlich auch unsere Lizenzerweiterung voranzutreiben und die Eigenkapitalrichtlinien und so weiter auch entsprechend zu erfüllen mit dem einhergehenden großen Wachstum, was wir hier haben. Da müssen wir natürlich auch dem ganzen BaFin und Bundesbank Auflagen gerecht werden. Insofern ist das, glaube ich, jetzt eher eine kleinere Thematik, wo die Kapitalerhöhung jetzt dazugehört, aber kein Riesenevent ist, ne, in dem Moment. Und was haben wir in den nächsten Jahren vor? Das ist, glaube ich, klar. Und das haben wir auch schon an der einen oder anderen Stelle kommuniziert, dass wir uns aufmachen, uns quasi etwas eigenständiger aufzustellen. Das heißt, wir haben ja Mitte diesen Jahres, also Mitte 2021, die Handelsbanklizenz beantragt. Also die heißt ja jetzt nicht mehr so, aber quasi das Pendant dazu. Also werden quasi uns klassifizieren lassen als entsprechende Wertpapierfirma, die das Geschäft dann auch eigenständig betreiben kann und planen im nächsten Jahr es auch selbst zu übernehmen. Im Moment sitzen wir auf einer Abwicklungsstruktur einer entsprechenden Großbank und werden da sukzessive die Themen in-house holen und natürlich damit einhergehend unser Produkt noch deutlich verbessern und deutlich durchzuoptimieren. Und dann, klar, gehen wir wieder ins Marketing verstärkt, tun wir jetzt ja auch schon, aber dann halt noch verstärkter und werden uns entsprechend in dem Markt weiter positionieren und unsere Position auch halten.
Ganz viele spannende Themen, die Sie da auf dem Tisch haben, Herr Soltau. Für den Jahresstart, glaube ich, ganz schön was auf dem Schreibtisch, wenn ich das mal so formulieren darf.
Das ist so.
Ich freue mich trotzdem, dass Sie Zeit gefunden haben für unser Gespräch. Ich möchte auch direkt schon mal ankündigen, dass wir auch Anfang Februar noch mal ein Webinar mit dem Herrn Soltau zusammen durchführen, wo wir dann weitere Erkenntnisse über den Bereich Neobroker gerne mit Ihnen teilen. Ich bedanke mich sehr bei Ihnen, Herr Soltau, für das Gespräch. Ich hoffe, dass Sie jetzt ganz viele Bewerbungen kriegen von qualifizierten Fachkräften, die Sie da bei Ihrem Wachstum tatkräftig unterstützen. Und ja, wünsche Ihnen einen schönen Jahresstart. Wie gesagt, wir sehen uns ja bald schon im Februar wieder. Wenn Sie, liebe Zuhörer, das Webinar nicht verpassen möchten, dann gucken Sie einfach auf www.dieformplattform.de. Dort finden Sie immer die neuesten Webinare und auch das Webinar mit Herrn Soltau wird dort beworben. Ebenfalls im Archiv können Sie auch noch ein vorangegangenes Webinar, was wir mit dem Herrn Soltau im Sommer durchgeführt haben, sich anschauen oder eben auch diesen Podcast nochmal runterladen oder versenden den Link, wie auch immer Sie damit umgehen möchten. Ich bedanke mich sehr fürs Zuhören und freue mich, wenn Sie bald wieder einschalten für eine neue Folge von IF, der Podcast für alternative Investmentfonds. Vielen Dank, Herr Soltau.
Vielen Dank.